Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einen Affen auf einem Motorrad. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, jetzt geht's erstmals richtig in die Vollen. Nach unserem ersten Gelaber zur Staffel 2 sind wir heute wieder zurück. Michel, hallo.
Hi Jan, es freut mich, dass wir endlich wieder loslegen. Und du hast es ja gesagt, Intro hatten wir schon, es geht wieder los. Wir haben das Urlaubsthema schon angerissen in unserer kleinen 15-minütigen, ich glaube, es war nicht mal 15-minütigen Einführungs-Intro-Folge. Und ja, wir steigen tatsächlich gleich voll ein, greifen das Thema Sommer und Urlaub nochmal auf, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, von dem der Jan tatsächlich noch nicht wirklich viel weiß.
Ja.
Hatte nämlich jetzt in den Sommerferien doch so einiges an Zeit, mich mit den verschiedenen Social-Media-Portalen zu beschäftigen und bin, ihr werdet es nicht glauben, über einen Affen gestolpert.
Ja, aber ja, da bin ich wirklich gespannt. Du hast nur gesagt, es geht um einen Affen auf dem Motorrad und irgendwie Reisen. Also die Kombination bin ich mal echt gespannt. Den einzigen Affen, den ich mal so kannte, der irgendwie was mit Menschen zu tun hatte, war so irgendwie unser Charlie. Das liegt aber, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte zurück. Und der ist aber nie Motorrad gefahren, im ZDF oder wo das auch immer lief.
Ach, ja, stimmt.
Deswegen klär mich gerne mal auf, was wir hier heute vorhaben. Aber Moment, nachdem ich letzte Woche so versagt habe, ich habe hier wieder einen Flens bei mir, noch ein Relikt aus den schönen Ostseezeiten. Mal kurz schauen, ob ich es diesmal ploppend aufbekomme. Moment.
Ja, gib
Spannung
alles.
Steigt, komm,
gib alles.
Oh mein
Alter,
Gott.
Es ist traurig.
Oh, das war sowas. Ein feuchter Furz. Also bitte.
Hey, come on, das ist Heimat gerade. Oh, ein Flens.
Oh. Ja,
oh, und da habe ich schon was gehört. Der Affe kann reden.
Ja, Michel, richtig. Also, die ganze Geschichte ist tatsächlich gar nicht so affig, wie man im ersten Moment denkt. Denn wir haben heute mit dabei, ich stelle vor, Affe auf Bike, a.k.a. Ann-Kathrin aus dem, ja, jetzt muss ich direkt schon übergeben. Ann-Kathrin, wo kommst du denn eigentlich her und wo bist du denn gerade?
Ja, herzlich willkommen erstmal von meiner Seite auch.
Hallo, ich komme aus Flensburg tatsächlich, deswegen sage ich gerade so ein Stück Heimat, wenn ich höre, dass du in Flensburg aufmachst.
Nee. Und dann, die Enttäuschung, der Junge kann das gar nicht richtig.
Was du dein Mensch.
Ja. Okay, warte mal, dann bevor wir über das Motorradfahren reden, was mache ich falsch, dass ich diese scheiß Flens nicht mehr ploppend aufkriege?
Ich weiß nicht, hast du es die letzte Mal auch schon verkackt oder was?
Ja, ja, wir möchten eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist, Trauerspiel.
Trauerspiel. Ja gut, da musst du vielleicht öfters trinken. Vielleicht wird es dann irgendwann besser. Ich weiß nicht.
Also sag das bitte nicht meinen Eltern und mein Umfeld. Die weisen mich direkt ein.
Ich habe mal gesagt, am Alkoholkonsum liegt es beim Jan eigentlich nicht. Ne? Also das müsste eigentlich routiniert drauf haben. Ich glaube, es ist einfach nur die stummeligen Finger, die er da irgendwie nicht so richtig
verlassen.
Okay, jetzt sind wir aber bei bald schon wieder 5 Minuten oder keine Ahnung wie viel. Und ich weiß eigentlich immer noch nicht, was es mit dem Affen auf sich hat. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass der Affe Ann-Kathrin heißt, aus Flensburg kommt. Aber warum genau haben wir dich hier?
Genau, ich glaube, wir teasern das ein bisschen an. Ich habe ja gerade gefragt, wo kommt die Ann-Kathrin her? Und jetzt kommt nämlich die tatsächlich entscheidende Frage an der ganzen Geschichte. Wo ist sie gerade? Denn Ann-Kathrin ist, wie soll ich sagen, Motorrad. Globetrotterin schon eine ganze Zeit, reist mit dem Motorrad. Ich glaube, in der ersten Tour war es hauptsächlich durch Europa.
Yeah.
Und ist mir deswegen natürlich aufgefallen. Ne? Ganz, ganz wichtiges Thema. Motorrad und Freiheit, das haben wir ja auch schon angerissen. Und sie nimmt sich diese Freiheit tatsächlich. Und das Außergewöhnliche an der Geschichte, sie ist nicht nur Motorradfahrerin, sondern auch sehr, sehr früh dazu gekommen. Aber bevor ich darauf eingehe und dich hier nach dem Alter frage, ganz indiskreterweise, Ann-Kathrin, verrate doch ganz kurz, wo bist du jetzt gerade?
Ich bin jetzt gerade in Norwegen. Die letzten Tage war ich auf den Lofoten. Da hat es aber richtig doll geschüttet und es hat gar nicht mehr gebockt, obwohl die Natur da ein absoluter Traum ist. Und dann bin ich ein Stückchen weitergefahren und jetzt bin ich gerade in Narvik. Glaube ich zumindest, dass das da so heißt.
Narvik, das ist ganz, ganz nordwestliche Küste Norwegens, richtig?
Genau, genau. Ja. Also wenn du dir die Lofoten vorstellst, wirklich nur ein ganz, ganz kleines Stückchen weiter oben. Also wenn ich das jetzt gerade so richtig in Erinnerung habe.
Also, ja. Wir hatten es in der letzten Folge schon angerissen. Urlaub ist jetzt für dieses Jahr für uns alle nicht so wirklich drin gewesen. Zum einen wegen Corona, zum anderen wegen Arbeit und Motorradfahren und so. Du machst es aber in, ich sag mal, Perfektion und bist jetzt tatsächlich logischerweise auch mit dem Motorrad von Flensburg da hochgefahren, ne?
Genau, ja.
Hä, wann bist du gestartet?
Oh, also diese Reise hat jetzt gestartet, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube vor drei, vier Wochen jetzt bin ich unterwegs.
Diese Reise?
Ja, also ich war davor, war ich 8, 9 Monate unterwegs, habe dann aber pausiert wegen Corona und weil ich einen Unfall hatte mit meiner Suzuki, beziehungsweise einen Motorschaden.
Ei.
Musste dann pausieren. Und hab natürlich auch wegen Corona dann gewartet. Also es war auch unverantwortlich. Ich war in der Zeit in Spanien und dachte mir, okay, es geht jetzt nicht so weiter. Wollte dann hoch und in der Schweiz hatte ich dann Motorschaden und bin liegen geblieben. Und dann dachte ich, gut, jetzt ist die Reise vorbei.
Dann, du warst mit dem Motorrad auch noch in Spanien?
Ja, also ich war in vielen Ländern war ich. Also
okay, satteln wir mal das Pferd von vorne auf, wie man so schön sagt.
Ja, das ist gerade, wir fangen mittendrin hier an, ne?
Okay. Wahnsinn, also der Michel, der kannte dich ja irgendwie schon, ich weiß überhaupt nicht, was hier eigentlich gerade passiert. Von dem eigentlichen Schimpansen, den ich mir eben irgendwie auf dem Motorrad vorgestellt habe, weiß ich jetzt schon mal, es geht um eine Ann-Kathrin, die sehr viel Motorrad gefahren ist, sehr viel gesehen hat, aber wie kam es dazu, wo war der Startschuss, wann hast du deinen Motorradführerschein gemacht, wie viele Kilometer hast du auf der Uhr?
Oh, okay, das sind viele Fragen. Ich würde mal sagen, ich fang mal damit an, wann ich den Motorradführerschein gemacht habe. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, das ist jetzt 1,5 Jahre her und bin auch wirklich eigentlich direkt danach einfach losgefahren. Kann das sein, dass ich jetzt schon 2 Jahre den Führerschein habe? Ich bin nicht ganz sicher. Dann habe ich mein Abitur beendet und naja, meine Klassenkameraden waren halt so, oh ja, ich will jetzt das arbeiten, ich will das studieren. Und ich habe mich da einfach noch gar nicht so gesehen, auch aus dem Grund wahrscheinlich, dass ich ganz lange krank war und auch viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe und eine Zyste am Auge hatte und halt ja gerade so überlebt habe, sage ich mal. Und für mich, ich habe einfach in der Zeit gelernt, okay, es ist extrem wichtig, das Leben zu genießen. Und eigentlich ist es doch scheißegal, was andere Leute von dir denken, ob andere Leute dir sagen, okay, du musst jetzt arbeiten, du musst das machen, du musst das Geld verdienen, du musst. Ich hatte keinen Bock darauf. Mir einfach gesagt, okay, ich fahre jetzt los, scheiß aufs Geld, scheiß auf den Plan, scheiß auf alles, du siehst schon, wo es hingeht und dass es so gut läuft und dass ich mich so weiterentwickeln würde, mich selbst so finden würde, hätte ich im Leben nie für möglich gehalten und auch, dass eine Reise so lange möglich ist tatsächlich. Ja.
Wow. Also, genau, also das Thema Führerschein und 1,5 oder 2 Jahre, das deutet ja in Anführungsstrichen schon ein bisschen an, dass du natürlich noch sehr jung bist. Du hast das Abitur gerade auch erwähnt. Du bist jetzt gerade 20 geworden, hast dann dementsprechend kurz nachdem du den Führerschein gemacht hast und ich sag mal die Volljährigkeit, die Grenze zur Volljährigkeit überschritten hast, bist du tatsächlich dann eigentlich auch schon gestartet, ne? Genau. Jetzt hat der Jan das Kilometer-Thema ja schon angeschnitten. Hast du eine ungefähre Ahnung und ein Gefühl dafür, wie viele Kilometer Fahrerfahrung du hattest, als du dich auf die erste Reise gemacht hast?
Moment, ich muss hier nochmal kurz Zwischending werfen. Also dein kurzer Monolog eben, wow, das war ja echt mal eine krasse Ansage, was da schon alles gerade passiert ist. Ich glaube so, welche Filme gab es denn da? Into the Wild und irgendwie diese ganzen Reisefilme. Das war jetzt mal gerade irgendwie so eine Zusammenfassung des Ganzen in irgendwie 30
Minuten. Come on, danke.
Danke. Alter, also was du da alles erlebt hast. Und Michel, merke nochmal deine Frage, ich habe sie nämlich schon wieder vergessen. Und entschuldige, dass ich dich hier unterbreche, aber jetzt würde mich doch trotzdem nochmal interessieren. Wie alt warst du, als du diese lange Erkrankung hattest? War das dann irgendwie kurz bevor du 18 warst? Oder darf ich das fragen?
Klar, also ich war, als es ganz angefangen ist, oh, das ist echt eine lange Geschichte. Ich kann mal kurz versuchen, sie ganz kurz zu halten. Ich habe seitdem ich 3 Jahre alt bin Fußball gespielt und habe dann irgendwann so Nagelbettentzündung bekommen. Ich glaube, das kennt fast jeder und das wurde dann bei mir ganz oft operiert und die haben es nicht wirklich hinbekommen. Mich dann irgendwann mit Antibiotika zugepumpt, bis mein Körper dann oder beziehungsweise mein Immunsystem so runtergegangen ist und ich einfach öfters krank geworden bin. Dann habe ich so Nebenhöhlenentzündungen und sowas bekommen und wurde da ganz oft operiert und irgendwann haben die Ärzte halt überoperiert und mir Knochen aus dem Kopf rausgenommen, waren voll, keine Ahnung, sind ganz viele kranke Sachen passiert und deswegen ist es ein sehr langer Zeitraum, also es fing an, als ich 14, 15 war, ging das mit den ersten Operationen los und es hat dann halt geendet, wirklich 2, 3 Monate, bevor ich losgefahren bin.
Ja. Wow, okay. Also jetzt bist du offensichtlich erstmal soweit heile.
Genau, also das Lustige ist auch, die Ärzte haben tatsächlich gesagt, so, oh ja, du wirst nie wieder gesund, du wirst dein Leben lang Kopfschmerzen haben, weil ich am Ende eine Zyste hatte, die auch gefährlicher war im Auge, wo ich erblindet bin für einen kurzen Zeitraum. Und
also komplett erblindet mit beiden Augen?
Nee, also das ist so eine Zyste gewesen am rechten Auge, die das Auge so zugedrückt hat, dass ich nichts mehr sehen konnte und alles dunkelblau angelaufen war. Und das Lustige ist, die Ärzte haben am Anfang auch gesagt, ja, ist nur eine allergische Reaktion, ist halt so wild und so. Und am Ende war das einfach lebensbedrohlich. Fand ich auch schon ein bisschen eigentlich nicht lustig, aber ja, krass einfach. Und
wow.
Ja, ach, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall extrem viel passiert und die Ärzte haben halt gesagt, ja, das wird nicht mehr so, dass du richtig gesund bist. Und dann dachte ich mir, ja gut, also wenn ich eh nicht mehr gesund werde, dann kann ich ja auch auf Reisen gehen. So. Auch wenn die meinten, okay, ja, du musst aufpassen mit meinem Immunsystem, dachte ich mir, ja gut, komm, was soll denn jetzt die Scheiße? Ich möchte einfach leben. Und dass das Ganze dann wirklich so geht, hätte ich nicht erwartet. Und was auch so krass war, dann bin ich losgefahren, ganz am Anfang Richtung Schweiz. Und wirklich innerhalb der ersten Tage, ich war gesund. Also ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Ich habe nicht das Gefühl von Krankheit, Müdigkeit, Schlappheit gefühlt. Ich habe mich so gut gefühlt. Und das hat mir auch gezeigt, wie viel einfach auch die Psyche da reinspielt, dass das Glücklichsein einfach so viel mit deinem Körper macht. Ja.
Ganz kurze Frage. Du hast ja gerade dieses Glücklichteilen und dieses Reisen und dieses noch was erleben und mitnehmen mehr oder weniger schon angerissen. Wie kam es denn dazu, dass du dafür das Motorrad genommen hast? Denn ich meine, diese Selbstverwirklichung, das gibt es ja doch in den verschiedensten Bereichen, beziehungsweise Selbstverwirklichung ist ja in dem Zusammenhang völlig das völlig falsche Wort, ne? Weil es für dich ja einfach nur darum geht, tatsächlich zu leben, nachdem du quasi gesagt bekommen hast, naja, so richtig geil wird das auf jeden Fall nicht mehr. Und da gibt es ja verschiedenste Leute, die, was weiß ich, mit dem Fahrrad um die Welt gefahren sind, die, keine Ahnung, extrem Bergsteigen machen oder sonst irgendwas. Wie kam es denn für dich zur Wahl Motorrad?
Also erstmal ist Motorrad für mich so der Inbegriff von Freiheit. Und andererseits ist, also keine Ahnung, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich zu Fuß gehe, ist mir zu anstrengend und ich sehe zu wenig. Wenn ich mir vorstelle, dass ich Fahrrad fahre, ist halt same. Das ist auch einfach nur anstrengend. Und Auto ist halt zu teuer gewesen. Und Motorrad war eigentlich so, klar, das hat auch einen Preis. Aber ich habe mir halt die komplette Ranzkarre gekauft. Das hatte dann nicht so einen großen Preis. Und der Führerschein, oh, das war tatsächlich unfassbar süß. Mein Bruder, der fährt auch Motorrad und der hat damals den Führerschein beziehungsweise das Geld für den Führerschein ausgelegt und ich habe ihm das jetzt komplett zurückgezahlt, aber wegen ihm ist das Ganze überhaupt möglich, dass ich sozusagen los konnte und den Traum verwirklichen konnte, ja.
Also krasse Geschichte. Mit was starten wir denn hier bitte unsere zweite Staffel dieses Podcasts? Das ist ja, wow, hier prasseln gerade Sachen auf mich ein. Entschuldigung an jeden, der jetzt meint, ja, was labert der denn Jan jetzt wieder? Ich muss erstmal damit umgehen können. Michel, übernehmen Sie.
Ja, ich habe ja tatsächlich diesen Wow und diesen krassen Schockmoment tatsächlich schon hinter mir. Ich habe ja erzählt, ich bin auf die Ann-Kathrin aufmerksam geworden über Social Media. An der Stelle gleich mal hier so ein kleiner Hinweis in eigener Sache und beziehungsweise in der Affensache zwischendurch. Ann-Kathrin dokumentiert die ganze Geschichte natürlich und ihr habt den Namen Affe auf Bike schon gehört. Das war ja quasi der Aufhänger hier. Sie ist nämlich auf Instagram zu finden. Name des Kanals natürlich oder des Accounts natürlich Affe auf Bike. X, Biker Girl X. Also findet ihr auf jeden Fall. Und falls ihr mehr wollt als nur Stories und ein paar Bilder, es gibt auch einen YouTube-Kanal, da ist sie auch aktiv, logischerweise gleicher Name, Affe auf Bike. Und da gibt es tatsächlich auch schon, ich glaube, die ersten zwei Videos von der jetzigen Tour durch Norwegen, beziehungsweise von den Lofoten. Genau, also da schaut auf jeden Fall mal vorbei, guckt euch das an, da könnt ihr so ein bisschen was miterleben. Und worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, ist quasi so dieser Schockmoment, ne? Also ich habe mir da so ein bisschen die Stories bei Instagram angeschaut und habe mir auch so die ersten Videos, die auf dem Kanal entstanden sind, angeschaut und habe da so ein bisschen diese Geschichte ja schon angeteasert bekommen oder so ein bisschen Einblicke bekommen. Und als wir dann das erste Mal drüber telefoniert haben, ich habe dann quasi Kontakt zu Ann-Kathrin aufgenommen und gefragt, ob sie halt Lust hat, da so ein bisschen über ihre Geschichte und das Reisen mit dem Motorrad zu erzählen. Da ging es mir tatsächlich ja genauso wie mit dem Jan. Ich war halt erstmal so krass, erzähl mal drüber und so viele Einflüsse. Und das muss man an der Stelle halt auch dazu sagen. Es ist zwar in Anführungsstrichen die Reise erst, in Anführungsstrichen, erst anderthalb Jahre, sage ich jetzt mal, mit dieser kurzen Unterbrechung. Aber die Vorgeschichte und was währenddessen halt schon passiert ist, ist halt einfach so unfassbar viel, wenn man so ein normales, langweiliges Arbeitsleben hat, wie ich. Da bleibt dann halt tatsächlich erstmal so ein bisschen die Spucke weg. Genau, aber Spucke weg, ne? Das bleibt mir halt einfach schon, wenn ich dran denke, mit 18, 18,5, 19, einfach zu sagen, ach, scheiß drauf, ich lasse jetzt in Anführungsstrichen alles hinter mir. Ich kann zwar nicht richtig Motorrad fahren, aber ich setze mich jetzt aufs Motorrad und fahre jetzt quasi in die Weltgeschichte hinaus, ohne irgendwie zu wissen, wie sich das entwickelt und wo es hingeht. Also allein das ist ja für mich so der völlige Bruch mit dem normalen Ansatz, den man quasi eigentlich so im normalen Leben hat und wenn man so seinen 9-to-5-Job hat.
Ja, Michael, komm mal zum Punkt.
Ja. Also, mir ging es ja quasi ursprünglich um diese Motorraderfahrungsgeschichte und also warum du das Motorrad genommen hast, hast du jetzt quasi angedeutet. Und dann aber, wo kam der Mut her nach, weiß nicht, 500 Kilometern Fahrerfahrung zu sagen, scheiß drauf, ich fahre jetzt einfach erstmal Richtung Süden, egal wohin.
Ja, und Moment, wo warst du da in dem Punkt deines Lebens, weil du irgendwann sagtest, dass du dann noch dein Abi gemacht hast? Also hast du vor dem Abi angefangen zu reisen? Oder
also Jan, an der Stelle muss jetzt erstmal die Frage mit den Kilometern beantwortet werden. Die schieben wir jetzt nicht. Ich will unbedingt wissen, wie viel Erfahrung sie hatte, als sie losgelegt
hat. Wir können ja einfach mal mit unserem Gast reden, anstatt über unseren Gast zu reden.
Ja, ich habe sie ja gefragt, verstehst du? Jetzt ist sie dran hier.
Warte, jetzt bin ich aber total confused. Warte, welche soll ich jetzt beantworten? Was?
Genau, also wie viel Erfahrung quasi du mit dem Bereich Motorrad hattest, als du losgelegt hast?
Ach so, gar nicht. Also ich war tatsächlich einmal in Norwegen mit einer Honda damals noch. Aber also bin gefahren vielleicht insgesamt 500 Kilometer wirklich. Es war nichts. Ja.
Also. Und dann hast du gesagt, so 500 Kilometer, geil, jetzt mache ich einfach mal 50.000.
Ja, irgendwie schon. Also,
ja, warum auch nicht?
Ja, also irgendwie muss man ja immer starten. Ne? Und ich hätte theoretisch auch eine Ausbildung oder ein Studium machen können. Aber ich habe das zu dem Moment einfach noch nicht gefühlt. Und klar, ich hätte auch planen können. Und klar, ich hätte auch vorher irgendwelche krassen Kurse nehmen können. Nee, hätte ich nicht, weil ich kein Geld habe. Aber der Wille hätte gezählt, weißt du. Also ich hätte ja theoretisch auch Kurse machen können oder weiß ich nicht, wo ich das Motorradfahren richtig lerne, aber ich bin so ein Mensch, der glaubt daran, dass wenn man jeden Tag fährt und sich langsam rantastet, dass man auch deutlich besser wird und sich da schon alleine auch ran trauen kann.
Okay, das heißt, du bist die 500 Kilometer gefahren und hast dir gedacht, so, war geil, ich möchte mehr.
Genau, ja, so.
Und dann hast du zu deinen Eltern gesagt, so Leute, ich bin dann mal weg?
Oh mein Gott, ja, tatsächlich echt ein bisschen in die Richtung, aber da muss ich sagen, war die Krankheit tatsächlich auch ein Vorteil für mich, weil ich glaube, meine Eltern einfach extrem glücklich sind, dass ich noch, das klingt jetzt so hart, aber so, dass ich noch am Leben bin und deswegen ist es, glaube ich, so, dass die einfach glücklich sind, wenn die sehen, dass ich glücklich bin und mein Papa ist halt so auch sehr motorradmäßig unterwegs und ich glaube, der mag das alles sehr gerne und freut sich auch für mich, während meine Mutter sich, glaube ich, schon auch ziemlich viel Sorgen macht, aber ja, da muss sie durch.
Und wie ging es denn dann los? Also du hast in Norwegen zurück, 500 Kilometer Erfahrung und gedacht so, ich setze jetzt alles aufs Ganze und fahr los. Hast du da dir im Vorfeld irgendwie einen Plan gemacht, Gedanken gemacht? Wusstest du irgendwo, wo es hingeht? Wie normalerweise, also ne, hier, ich denke wieder aus meiner 9-to-5 Arbeitswelt. Man macht ja einen Plan, man überlegt, was nimmt man alles mit, wo soll es denn hingehen, welche ist die beste Route, was brauche ich für Material, keine Ahnung, hält das Motorrad zu lang, was muss ich irgendwie zwischendurch einplanen, wie bist du das denn angegangen?
Also es klingt jetzt vielleicht wirklich total dumm und naiv und das ist es wahrscheinlich auch, aber ich habe nie am Motorrad geschraubt, ich habe keine Ahnung über Motorräder gehabt, ich habe keine Route gehabt, ich habe keinen Plan gehabt. Für mich war es einfach okay, eigentlich habe ich gar kein Geld. Ich probiere einfach mal, wo das Ganze hingeht. Vielleicht kann ich mit den 400 Euro oder was ich da hatte, eine Woche, vielleicht zwei reisen. Und ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich hatte, war ein Autozug, den ich aber auch extrem spontan gebucht hatte von Hamburg nach Lörrach, also in der Nähe von der Schweiz. Und da war dann das erste Geld, was flöten gegangen ist. Und dann hatte ich noch ungefähr 300 Euro. Und damit bin ich dann weiter in die Schweiz rein. Aber es war wirklich, ich habe auch dieses Gefühl geliebt, so im Autozug zu sein und nicht zu wissen, okay, will ich jetzt nach Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien.
Ja, und dann hast du dir gedacht, die Schweiz, wenn du da mal erwischt wirst bei Bußgeld überschreiten, da hast du ja mit deinen 300 Euro einen guten Puffer, um das abzuzahlen.
Genau, so ungefähr war das dann. Also, ich habe sogar in den Ländern, nee, in der Schweiz glaube ich nicht, aber wo war denn das? Ich glaube in Spanien habe ich sogar hier solche Zettel bekommen, wo ich eigentlich zahlen musste. Und bis heute ist nichts angekommen. Also ich glaube, ich habe echt Glück gehabt.
Und das Motorrad ist auch auf deinen Bruder zugelassen oder wie habt ihr das gehandhabt?
Nein, also das Motorrad, das habe ich alles geregelt.
Also das nächste Mal, okay, wenn du versuchst, irgendwo in der Schweiz, in Italien oder in Frankreich einzureisen, wirst du einfach instant festgenommen, weil, keine Ahnung, 1 Million Euro Bußgeldbescheide aufgelaufen sind.
Ja, also sehr empfehlenswert, Leute, wenn ihr irgendwas verkackt, einfach nach Spanien, ihr bekommt nie Strafzettel nach Hause geschickt, alles cool. Nee, also das ist, da habe ich sehr Glück gehabt tatsächlich.
Okay, aber dann, also du hast gedacht, du bist mit vielleicht mal 3-4 Wochen unterwegs, kamst also in Lörrach an, schwingst dich aufs Motorrad, bist losgefahren und dann wurde ja ganz offensichtlich da ein bisschen länger draus. Wie hast du das denn angestellt, ohne Leute zu berauben?
Also sagen wir so, der erste Tag war eine komplette Katastrophe. Da habe ich gemerkt, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen dumm, dass ich nicht geplant habe. Jetzt kommt das Unangenehmste, was ich jemals in meinem Leben sagen werde. Aber ich wusste nicht, dass die Schweiz nicht zur EU gehört. Und hatte so einen Tarif, der halt nur in der EU gültig ist. Und dann hatte ich kein Internet. Und dann bin ich, oh mein Gott, das ist unangenehm, dann bin ich in die Schweiz gefahren, von der Schweiz wieder zurück nach Deutschland.
Ja, also schon ein bisschen unangenehm, ja.
Ja, einfach komplett lost bin ich da durch die Gegend gefahren, weil mein Google Maps halt logischerweise komplett gespinnt hat. Und dann, das ist richtig unangenehm, aber am Ende saß ich heulend in der Ecke und dachte mir, Mann, warum machst du so eine Scheiße? Aber irgendwann habe ich mich zusammengerauft, bin aufs Motorrad gestiegen und habe tatsächlich irgendwie einen Weg gefunden. Und die anderen Tage darauf waren einfach wundervoll. Also ich habe mein Zelt aufgeschlagen, meine Hängematte zwischen den Bäumen aufgehängt, Familien angefahren.
Aber wo wolltest du denn hin? Also wo hättest du denn dich hin navigiert, wenn du Google Maps gehabt hättest?
Ich habe irgendeinen Punkt in der Schweiz angegeben, einfach, dass ich in die Schweiz finde. Also ich wollte halt in die Schweiz und nicht in Deutschland irgendwo rumfahren und wollte halt einen Punkt in der Schweiz eingeben. Aber dann bin ich über die Grenze gefahren und dann war die Connection nicht mehr so da und dann bin ich irgendwie wieder zurück nach Deutschland gefahren. Dann war ich in Deutschland, dann hat das Google Maps wieder funktioniert. Dann bin ich halt wieder in die Schweiz, dann hat es wieder gespinnt. Und dann das war komplett lost. Das ist auch sehr unangenehm.
Also
da will ich auch nicht zu viel reden.
Jan, du hörst ja quasi so raus. Grundsätzlich folgt Ankretin eher so meinem Orientierungsansatz. Ist ja egal, ich fahre jetzt erstmal los. Ne? So der Schnauze nach, irgendwie Himmelsrichtung Süden, passt schon irgendwie. Wohingegen Jan, das haben wir ja schon in der einen oder anderen Folge im Vorfeld mal diskutiert, der eher so der Typ ist, der halt einen Plan macht und dann irgendwie Navi und am besten irgendwie Kalimoto-App, das halt quasi ständig im Sichtfeld zu sehen ist, wo es dann irgendwie hingehen muss.
Okay,
jetzt weil er sich so tatsächlich auch sehr gern verfährt.
Absolute Oberspießer, danke Michael.
Ey, komm, hat auch Vorteile zu wissen, wo man nachts pennt und wo der Weg hingeht. Das hat auch Vorteile, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, aber das wäre jetzt gerade mein Punkt, weil ich glaube, ich weiß schon immer sehr gerne, wo es hingeht, aber ich bräuchte jetzt nicht unbedingt die absolute Sicherheit, wo ich penne, wobei ich glaube, ich diese Erfahrung, wie du sie gemacht hast, einfach noch nicht gemacht habe. Also du hast von vornherein zum Ziel gehabt, so auch nicht auf den Campingplatz zu gehen, sondern ich gehe irgendwo hin, stelle mein Zelt hin und dann ist das meine Bleibe.
Ja, genau. Also das Problem ist da ja tatsächlich auch das Geld. Also ich hätte ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, auf dem Campingplatz zu sein. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist, dass ich Leute kennengelernt habe, die auf dem Campingplatz waren und dann habe ich mich dazu geschmuggelt und halt einfach nicht bezahlt. Aber es war so das Einzige und dabei habe ich mich auch so kriminell gefühlt, dass ich das echt selten gemacht habe. Also es war tatsächlich so, dass ich einfach Motorrad gefahren bin, irgendwelche geilen Straßen, kurvige Straßen und dann einfach geschaut habe, wenn die Sonne untergeht, dass ich entweder einen Bauernhof anfahre und frage, ob ich mein Zelt auf deren Feldern aufschlagen kann und gehofft habe, dass ich da irgendwie Essen bekomme oder so. Ja, und ansonsten habe ich wirklich einfach mein Zelt irgendwo aufgeschlagen und meine Hängematte, wenn das Wetter gut war, aufgehängt, ja.
Also an der Stelle muss ich jetzt einhaken, dass grundsätzlich, so wenn ich mir das vorstelle und anhöre, das ist ja so die wildromantischste Geschichte, die man sich eigentlich so überhaupt vorstellen kann, ne? Jetzt muss ich sagen.
Michael schmilzt gerade sein Herz.
Ja, ja, also ich sehe mich auch, ne, 20 Jahre jünger, total langes Haar, jetzt habe ich ja leider inzwischen fast eine Glatze, aber da sehe ich mich quasi auch, oder da hätte ich mich gern so gesehen. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, das ist ja in der Schweiz vermutlich gar nicht so einfach. Also wenn ich irgendwas mit Schweizern zum einen verbinde, dann ist es teuer Kohle für alles. Also ich kann mich dran erinnern, ich war irgendwie mal in Zürich auf dem Weihnachtsmarkt und habe für 2 Würstchen, glaube ich, 20 Euro bezahlt. und was ich an, wenn ich an die Schwenz, an die Schweiz denke, auch sofort im Kopf habe, sind, so wie es der Jan schon angedeutet hat, teuer Bußgeld und irgendwie alles sehr, sehr kontrolliert und exakt und ganz genau. Und,
ja, und dann ist ja noch jeder von diesen Eidgenossen, oh, jetzt kommen mir richtig die Vorurteile, schön mit einer eigenen Waffe bewaffnet zu Hause.
Oh ja.
Also ich bezweifle, dass dort amerikanische Zustände sind, aber kann man ja trotzdem mal im Hinterkopf haben.
Ja, genau. Also an die Knarren hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber wie funktioniert das in der Schweiz? Also wie kommt man, sind die Leute zugänglich? Kann man da einfach, so wie du es jetzt beschrieben hast, auf den Bauernhof gehen und kriegt man dann auch was zu essen? Und wie war das?
Also Menschen sind überall auf der Welt einfach so unterschiedlich. Es gibt in der Schweiz auch Menschen, die sind cooler. Es gibt aber in der Schweiz auch viele, viele Menschen, die sind total scheiße. Aber ich muss sagen, also das erste Mal, als ich in der Schweiz war, bin ich einfach durchgefahren. Also ich bin die komplette Nacht da durchgefahren und bin dann in Mailand gelandet. Also war ich in der Schweiz gar nicht lange. Aber ich bin zweites Mal in der Schweiz.
Du bist die komplette Nacht durchgefahren, habe ich das richtig gehört?
Ja, weil ich Angst hatte vom Weltcamp. Das erste Mal, aber es war halt das erste Mal, dass ich dachte, okay, jetzt wird's dunkel, jetzt muss ich mein Zelt aufschlagen. Ich bin halt komplett durch den Wald gefahren. Ich hatte irgendwie so Angst, mein Zelt dahin zu packen, weil ich dachte, oh mein Gott, nicht, dass ich erwischt werde, mich jemand vergewaltigt oder tötet oder so, und habe mir selbst voll die Panik gemacht, was total dumm ist, weil nichts ist so sicher wie ein Wald. Aber dann wurde es immer dunkler und dann waren da immer mehr Schatten und irgendwann habe ich so Panik geschoben, dass ich mir dachte, okay, fährst du weiter, und dann irgendwann war ich aber so müde, dass ich in Mailand angekommen bin und dann da gepennt habe, ja.
Ja, und wo dann da in Mailand? Irgendwo auf der Raststätte, auf dem Parkplatz?
Das war tatsächlich erst der Fall, oder nicht der Fall, das war tatsächlich erst das Erste, was ich machen wollte. Ich bin auf den Rastplatz gefahren und habe meinen Schlafsack rausgeholt und wollte dann mich da einfach an mein Motorrad legen und da schlafen. Aber es gibt nichts Dümmeres, als Frau alleine sich in Mailand da irgendwo hinzuchillen und zu denken, ich schlafe hier mal. Es ist definitiv gefährlicher als, keine
Im
Ahnung.
Wald. In der Schweiz.
Ja, als in der Wald, wahrscheinlich in der Wald, im Wald. Ja, also, naja, und dann war es auf jeden Fall so, dass da irgendwelche besoffenen Kerle waren, die komplett lost waren, und dann dachte ich, okay, hier flüchte ich wieder, und dann habe ich tatsächlich, 9 Euro für ein Hostel bezahlt. Also Schweiz war, nee, das war Italien, okay. Der war trotzdem viel Geld für mich.
Mal kurze Zwischenfrage, welches Motorrad war das eigentlich?
Eine Suzuki Bandit war das, eine 600er.
Oh, es war auch mein erstes Motorrad. Toll.
Oh, toll. Das ist schön. Das Bike ist absolut geil. Ich vermisse das auch so. Ich vermisse das so, dieses alte, ranzige Bike, was da vor sich hin klappert. Also auch dadurch, dass ich so viel damit erlebt habe, das ist so mein kleines Baby tatsächlich.
Ja, da kann der Jan ja auch ein Lied von singen, ne? So von Erlebnis mit der GSR, Suzuki Bandit, ne?
Also meine war nicht alt und ranzig. Michael hätte wahrscheinlich einfach nur gesagt, die wäre wieder dreckig gewesen, weil der ist so ein bisschen so ein Putz-Oberlehrer.
Ja, da haben wir unterschiedliche Philosophien, aber ich glaube, das Thema Putzen spielt für Anker ja mit Sicherheit überhaupt gar keine Rolle. Ich denke mal wieder, ich glaube, du hast ja, ich habe das ja auch so ein bisschen bei dir auf den Kanälen verfolgt, du bist ja eigentlich fast durchgehend beim Zelten, wenn du unterwegs bist, ne? Du hast ja auch genau. Das Hängematten-Thema und so schon angesprochen. Also ich glaube, da bin ich völlig der falsche Ansprechpartner, oder da seid ihr euch auf jeden Fall deutlich näher, glaube ich. Aber was ich noch fragen wollte, du hast gesagt, du bist dann nochmal zurück in die Schweiz. Dann direkt von Mailand und dann nochmal einen Schlenker über die Schweiz, um dann irgendwie nach Frankreich zu kommen? Oder wie ging die Reise denn dann weiter?
Nee, also in der Schweiz war ich ganz am Ende wieder, als ich hoch bin nach Deutschland. Vielleicht sollte ich mal so ein bisschen meine Route erklären. Ich glaube, das bringt
unbedingt
so ein bisschen roten Faden rein.
Oh ja.
Das ist die ganze Zeit das Land, man checkt gar nichts mehr. Genau, also dann war ich in der Schweiz, bin durchgefahren nach Mailand, war dann in Italien, bin ein bisschen durch Italien gefahren, also einfach random, wirklich zickzack teilweise, was halt total dumm ist, auch wenn man sich den Benzinverbrauch dann anguckt. Dann bin ich nach Kroatien gefahren und von Kroatien dann nach Slowenien, von Slowenien nach Kroatien, bin dann runtergefahren nach Kroatien, war am Überlegen, ob ich noch weiterfahre, auch Richtung Griechenland. Dann habe ich aber die Insel Sardinien gesehen, irgendwie auf Bildern oder so. Und ich fand das so geil mit dem hellblauen Wasser, dass ich mir dachte, okay, stopp, scheiß drauf, ganzen Weg wieder zurück. Bin dann wieder nach Italien reingefahren und auf die Insel Sardinien, weil die Fähre so verdammt günstig war. Ich habe irgendwie 12 Euro gezahlt, um einfach auf so eine traumhafte Insel zu kommen. Und war dann auf Sardinien, hab da wirklich 2-3 Monate verbracht, auch teilweise gearbeitet. Und bin dann von da weiter mit der Fähre nach Barcelona, war dann in Spanien eine Zeit lang, habe da auch Familien kennengelernt, wo ich geschlafen habe, habe auch viel wild gecampt, bin dann runtergefahren nach Gibraltar, war dann da und bin von da tatsächlich das erste Mal mit etwas mehr Geld, da habe ich eine Spendenaktion damals gemacht, bin mit dem Geld, was ich da eingenommen habe, bin ich auf die Kanarischen Inseln gefahren und habe dann auf Teneriffa 2-3 Monate, glaube ich, noch verbracht und bin dann später noch nach Lanzarote über und dann kam Corona und dann habe ich so die letzte Fähre, die noch möglich war, zurück aufs Festland genommen.
Jetzt
wow. Also jetzt kam mir auch mal gerade ein bisschen. Also entschuldige
bitte. So, jetzt wer zuerst?
Eine Minute.
Ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz zusammenfassen und mich bedanken, dass du hier jetzt endlich mal kurz so ein bisschen Struktur reingebracht hast durch diese Reiseroute. Ich glaube, das war das, was Michel und ich nicht imstande waren, einfach mal abzufragen, weil wir so geflasht sind von diesen ganzen Eindrücken und Informationen, die auf einmal auf uns niederprasselten. Das wollte ich nur anmerken, Michel, jetzt kannst du gerne fortsetzen.
Mich interessiert jetzt tatsächlich in dem Zusammenhang, du hast ja schon mehrmals angedeutet, viel mit Wildcampen und dass du immer mal wieder zwischendurch gearbeitet hast und dann doch immer auch wieder relativ lange an den verschiedenen Orten verbracht hast. Und wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie kriegt man das denn hin? Also gerade wenn du sagst, du bist in Italien oder in Spanien und hast dann da irgendwie gearbeitet, da hätte ich jetzt tatsächlich schon im ersten Moment das Bedenken oder den Schiss, Alter, ich finde da nie irgendwas, um auch nur 3,50 Euro zu verdienen, weil ich ja nicht mehr die Sprache kann. Wie kam es denn dazu und was hast du denn da so gemacht?
Ich habe alles Mögliche gemacht. Also ich habe auf irgendwelchen Feldern bin ich Trecker gefahren, ich habe irgendwelche Tomaten geerntet, dann habe ich Häuser renoviert, beziehungsweise dabei geholfen, habe ich Boote angestrichen. Also ich habe halt einfach das gemacht, was angefallen ist. Ich habe auch sauber gemacht.
Ja, wie kamst du denn daran?
Ich bin abends immer aufs Land rausgefahren und habe halt geschaut, ob da irgendwo ältere Damen im Blumenbeet am Wühlen sind oder so. Und habe dann gefragt, ob ich mein Zelt aufschlagen kann. Also so habe ich immer angefangen, so ob ich einfach mein Zelt aufschlagen kann. Und das war nie ein Problem. Und dann sind die Leute auch von alleine auf mich zugekommen und meinten, ja, hast du Hunger? Möchtest du vielleicht was essen oder so? Und natürlich habe ich Hunger, wenn das die einzige Möglichkeit ist, irgendwie in Essen zu kommen. Und dann saß ich mit mehreren Familien abends immer zusammen und man hat einfach geschnackt und sich gut unterhalten. Und dann habe ich das Thema ganz oft angesprochen, einfach ob die jemanden kennen in der Nachbarschaft, der vielleicht Hilfe auf dem Bauernhof gebrauchen kann oder so. Und das, man stellt sich das so schwer vor, aber ich habe immer eine Antwort bekommen. Also es ist wirklich so einfach. Und das ist tatsächlich auch ein Thema. Also so viele sagen immer, ja, du kannst das nur, weil du ein Mädchen bist. Ich glaube tatsächlich, man hat auch einen Vorteil, klar, weil vielleicht auch gerade ältere Frauen nicht so Angst vor dir haben oder so. Aber ich habe auch so viele Jungs kennengelernt, die ohne Geld reisen waren und auch auf Bauernhöfen arbeiten waren und das so gemeistert haben. Und deswegen ist das tatsächlich ein Thema. Ich glaube, da muss man sich gar nicht so groß Gedanken machen. Man wird immer mit offenen Armen empfangen. Also ich habe tatsächlich insgesamt vielleicht 70 Bauernhöfe oder so angefahren und habe nur eine Absage bekommen, weil die, keine Ahnung, dumm waren. Nein, keine Ahnung. Nein, Spaß, aber das ist wirklich, da habe ich auch, klar, vielleicht irgendwo Glück gehabt oder so, ich weiß es nicht, aber ich bin schon der Meinung, dass, ey, komm, selbst wenn dir 10 Bauernhöfe oder 10 Leute absagen, dass du nicht bei den Zelten kannst, ey, dann sagt der 11. vielleicht ja. Also ich bin da ganz entspannt und guck einfach, wo der Weg lang geht.
Und
wow, also das ist echt, ich bin hier immer noch, ja, sprachlos nicht, dafür labere ich einfach grundsätzlich ja zu viel, aber sehr, sehr begeistert, weil das ist ja mal der krasse Gegenentwurf, wenn man sonst irgendwie, gerade wenn die Mädels Lisa heißen und 19 sind, kann man mit 90%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie Work and Travel in Australien machen.
Für teuer da Geld also, natürlich, ne?
Bitte?
Für teuer Geld, also diese Work and Travel-Geschichten, da musst du ja oftmals auch, also auch wenn du unten vor Ort arbeitest, im Vorfeld erstmal Tausende von Euro mitbringen, damit halt irgendwie dabei
bist. Ja, und meistens ist es dann doch mehr Travel als Work. Und als ich damals noch bei Facebook war, langes her, hast du dann ständig irgendwelche Bilder gesehen und hast gedacht, boah, das sieht ja total paradiesisch aus und erstmal total alleine und unter dem Bild stand dann aber 20 Mal, ja, da war ich auch, ja, da war ich auch, Lisa 20, mittlerweile im Studium schreibt, ja, da war ich auch. Deswegen ist das hier jetzt mal was erfrischend Neues, also puh, Chapeau auf jeden Fall.
Danke, aber das ist tatsächlich ein guter Einwand, also dieses mit dem Thema, ja, da war die auch schon, das ist zum Beispiel hier in Norwegen auch so, jeder kennt den Präkistolen und jeder will einmal auf diesen Präkistolen und ich war da jetzt auch, weil ich dachte, okay, man muss das jetzt gesehen haben. Und klar, der Prägestolen ist so eine Sehenswürdigkeit von Norwegen und jeder kennt das und jeder war da und das ist ganz toll. Und dann fahre ich weiter in den Norden und denke so, hä, Mann, was wollen die alle vom Prägestolen? Wollen die mich verarschen? Weil es einfach so viele Orte gibt, die niemand sieht, aber die so viel schöner sind. Und das finde ich so, so krass und das liebe ich so am Reisen, dass ich vielleicht auch Orte sehe, die halt nicht jeder sieht. So,
so jetzt lasse ich die Hosen mal ganz, ganz tief runter. Was zur Hölle ist der Prägestolen?
Das ist...
Wie? Alter, wir dürfen diese Folge niemals ausstrahlen. Die eine weiß ja nicht, dass die Schweiz nicht zur EU gehört, der Michael kennt den Prägestolen nicht.
Nee, davon lebt ja unser Podcast, dass hier auch wirklich mal Tacheles geredet wird und man halt auch nicht sich zurückhält und sich mal völlig entblödet. Und das bin ich jetzt. Klärt mich auf, dafür bin ich ja da.
Wahrscheinlich weiß niemand, was das ist. Und ich bin einfach so dumm, dass ich denke, jeder ist da oder so.
Ja, ich habe jetzt auch immer mitgespielt und tue so, als würde ich den kennen. Nee, ich kenne ihn tatsächlich.
Okay. Also das ist so ein, wie sagt man denn das? So ein großer Stein im Süden Norwegens und da ist so ein Fjord, der da lang geht. Oh mein Gott, diese Beschreibung ist so anders dumm. Aber egal, also man wandert da ungefähr 2 Stunden hin auf so einen riesigen Berg drauf und von da oben hat man dann echt eine schöne Aussicht über so ein Fjord und das ist eine Plattform, die so richtig steil heruntergeht. Oh mein Gott, ey, wenn irgendeiner den Prick...
Okay, darf ich da mal kurz einspringen?
Ja, bitte.
Also mich, es geht, glaube ich, es sind ungefähr 300 Meter oder sowas
um den Dreh. Ich glaube, so von der Beschreibung ist mir schon klar, glaube ich, dass es um diesen Stein geht, der in dieser Kluft klemmt und die Leute dann...
Nee, das ist nicht der. Sondern das ist einfach so eine Kante im Fels, eine riesige Plattform, natürlich dargestellt. Und die geht dann sozusagen im 90-Grad-Winkel runter und ist deshalb so bedeutend, weil die Leute da immer rumhupfen und rumspringen und du kannst dich da halt an die Kante setzen, die Beine baumeln lassen und unter dir geht's halt 300 Meter runter. Also ab und an sterben da wohl auch mal Leute, die irgendwie so beim Selfie einen Schritt zu weit machen.
Ja, ein Tag, bevor ich da war, ist jemand gestorben. Aber normal.
Ach Mensch, schön, guck, das ist ja toll. Bestätigt das hier ganz. Mensch, super.
Normalerweise sterben die Leute da aber nicht so. Also es sind, ich glaube, erst 3 Todesfälle oder so. Kann auch sein, dass ich falsch bin, aber...
Ja. Also auf jeden Fall eine natürliche Terrasse, würde ich es mal nennen, in der Höhe mit Blick auf den Fjord, um das mal abzukürzen. Aber kannst du ja gleich nochmal Dr. Google fragen und dann wissen wir da mehr.
Da war ja dieses Internet, ne? Da kann man ja nachgucken.
Ja, genau. Aber vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Also du warst dann, die Reiseroute haben wir soweit mitverfolgt und dann war das dann wahrscheinlich auch schon der Punkt mit Corona, wo du gesagt hast, okay, jetzt haue ich aus Spanien ab, es wird mir irgendwie alles zu heiß, hast offensichtlich noch rechtzeitig den Sprung geschafft. Bist dann offensichtlich erstmal zu Hause kurz zum Parken gekommen und dann ging es weiter. Habe ich das gut zusammengefasst?
Ey, das war echt, das war lobenswert. Das war sehr gut. Ja, also genau so war es.
Ja, okay, gut. Dann haben wir es ja.
Ja, was mich jetzt an der Stelle natürlich noch interessieren würde, auf dieser ganzen Reise, die der Jan jetzt so innerhalb von 15 Sekunden zusammengefasst hat, sind ja wahrscheinlich 1 Milliarde faszinierende Dinge passiert und was mich jetzt in dem Zusammenhang natürlich noch interessiert, ist, wie waren denn, du hast das ja schon ein bisschen angerissen, wie waren denn so deine Begegnungen mit den Leuten? Ne? Also du hast ja schon gesagt, wenn du auf die Leute zugehst, sind die in der Regel sehr offen und gerade die älteren Mütterchen und so sind dann sehr offen, wenn es um das Thema geht, zu unterstützen und essen und so und hin und her. Was war denn tatsächlich die coolste Begegnung oder die coolste Erfahrung, die du in diesen, ich glaube, 7 Monate, 8 Monate waren es jetzt die erste Reise, ne, gemacht hast.
Ja, ja. Oh, also es gibt viele Begegnungen, die sehr, sehr präsent jetzt in meinem Kopf sind. Also die, die mir vielleicht immer als erstes einfällt. Oh, das ist auch so unangenehm. Okay, also da war ich in Kroatien mit meiner Hängematte in einem Naturschutzgebiet, glaube ich. Und das, da, also ich glaube, das war ein Naturschutzgebiet und da darf man dann wohl nicht so hängen. Und dann waren das so Polizisten, die mitten in der Nacht halt gekommen sind und mit einer Taschenlampe in mein Gesicht geleuchtet haben. Und ich bin nachts immer so, dass ich meine Papiere vergrabe, dass, falls irgendwas ist, die halt, ja, die können mich dann ja nicht beklauen, zumindest nicht die wichtigsten Sachen. Und dann wollten die halt meine Papiere sehen und mich kontrollieren. Und dann hing ich da halt total verschlafen mitten im Wald und habe erstmal gebuddelt und die Papiere nicht mehr gefunden. Und naja, am Ende war es halt eigentlich ein Lachkampf zwischen den Polizisten und mir. Also das war tatsächlich eine sehr coole Begegnung. Auch wenn sie irgendwie nicht so intensiv war, war das einfach übelst lustig. Und dann habe ich noch eine Familie kennengelernt, die ist sehr präsent in meinem Kopf. Da hatte die Mutter Krebs und die haben mich echt eine Woche bei sich aufgenommen und wir haben so eine schöne Zeit miteinander verbracht. Also obwohl nicht viel passiert ist, habe ich so viel für mich selbst einfach mitgenommen, weil die Familie so viel erlebt hat, dass ich selbst einfach so daran gewachsen und gereift bin.
Ja. Okay. Also auch in jeglicher Hinsicht, wenn es um das Zwischenmenschliche geht, sehr, sehr intensiv für dich gewesen, die Erfahrung da.
Voll, ja. Also ich habe da so viel erlebt und bin einfach so glücklich, dass ich diese Reise gemacht habe und das alles so, ja, irgendwie erleben darf und ja.
Jetzt gerade was so diese, wie soll ich sagen, intensiven emotionalen Momente angeht, ne? Wenn ich mir das jetzt hier bei uns zu Hause in Anführungsstrichen vorstelle, dann ist ja vieles logischerweise auch so ein bisschen durch Kommunikation verursacht, ne? Also man redet ja mit den Leuten und du warst jetzt ja in den unterschiedlichsten Ländern, also gerade diese Geschichte mit Kroatien, ne? Du sprichst ja wahrscheinlich kein Kroatisch und die kroatischen Polizisten ja jetzt auch nicht unbedingt Englisch. Wie läuft das denn grundsätzlich mit der Kommunikation?
Vielleicht war das auch ein Teil, warum wir im Lachkampf ausgeartet sind, weil es einfach eine komplette Katastrophe war, sich irgendwie zu unterhalten. Das Lustige ist halt auch, selbst die Polizisten da, ich weiß nicht, die können einfach kein Englisch. Und gerade in Italien und Spanien ist es auch ganz extrem. Ich habe dann halt, ja, die Sprache, also ich kann die nicht, aber ich habe es so gelernt, sage ich mal, dass ich es verstehe und die wichtigsten Wörter kann. Und man muss auch dazu sagen, dass eigentlich so diese Connection zwischen Menschen so gut ist eigentlich am Anfang, wenn du die Sprache nicht kannst, weil man einfach ganz viel am Lachen ist und das so dieses Unangenehme ist und daraus entsteht dann, oder war bei mir zumindest, dass daraus ganz oft irgendwie was ganz Cooles entstanden ist und die dann auch versucht haben, mir die Sprache beizubringen, die Wörter beizubringen und irgendwann bist du auch so weit, dass du klarkommst. Und man braucht ja nicht viel, dann muss ich vielleicht Worte können wie, keine Ahnung, ich muss auf Klo, ich habe Hunger, ich will schlafen. Nein, irgendwie sowas. Also das geht alles.
Okay, und
Aber wie hat sich denn die Situation dann aufgelöst mit den Polizisten? Also ihr habt fröhlich gelacht und dann habt ihr gesagt, jo, alles klar, könnt ihr weiter im Naturschutzgebiet parken?
Nein, also die haben mir dann geholfen, meine Papiere auszubuddeln. Und also keine Ahnung, das klingt jetzt so weird, aber die wollten meine Papiere sehen. Wir hatten einen Lachkrampf, die haben mit mir zusammen die Papiere ausgebuddelt, sich die Papiere nicht angeguckt, mir die in die Hand gedrückt und meinten, du verschwindest jetzt hier und sind wieder gegangen. Also eigentlich war es total weird, aber total lieb und echt eine coole Erfahrung. Ja,
ja, geil, klingt gut.
Ja, ja. Also wirklich, also über Kroatien habe ich nur Scheiße gehört, über die Polizisten. Real Talk, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit denen, also echt liebe Menschen. Zumindest die ich kennengelernt habe. Ja.
Jetzt habe ich bei dir auf dem Kanal, also jetzt speziell Instagram, auch immer wieder Bilder gesehen von anderen Motorrädern. Ne? Also du hast ja gesagt, bist mit der Suzuki losgefahren. Inzwischen bist du ja auf einer BMW G310 GS unterwegs, glaube ich. Ne?
Genau.
Und ich habe jetzt aber gesehen, dass du irgendwie andere Motorradfahrer getroffen hast. Das habe ich irgendwie gesehen im Bild mit einer Harley und so. Gibt es da irgendwie, wenn du unterwegs bist oder wenn man da reist, so eine spezielle Verbindung zwischen Motorradfahrern? Das ist ja sowas, was man sich gerade so hier in Deutschland so community-mäßig immer so einredet. Wir sind, keine Ahnung, alle vom gleichen Schlag.
Man winkt sich beim Motorradfahren.
Man hält zusammen, genau, man winkt sich zu und so. Würdest du sagen, dass man jetzt von einem Motorradfahrer eher unterstützt oder geholfen bekommt, wenn man einen anderen Motorradfahrer trifft, oder kannst du sagen, scheißegal, was das für Leute sind, wenn du mit einem Lachen, so wie du es vorhin schon beschrieben hast, auf die Menschen zugehst, funktioniert das eigentlich immer ganz gut?
Also ich würde schon sagen, dass es mit dem Lachen immer ganz gut funktioniert, aber also man merkt schon, dass wenn du jetzt Motorradfahrer triffst, dass da einfach noch mehr so dieses erzähl mal deine Geschichte, wie ist das? Weißt du, es geht einfach noch mehr so in diese Richtung, diese Motorradverbindung. Also es ist schon eine starke Community, muss man sagen. Also dieses ganze Motorradding, auch dieses, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Also ich höre das so oft, oh, jetzt bist du GS-Fahrer, jetzt winkst du nicht mehr oder so. Und das ist, ich habe das nie so erlebt, dass irgendwie ein GS-Fahrer mir nicht gewunken hat oder ein Harley-Fahrer nicht gewunken hat. Bei mir ist es sogar so, dass die Harley-Fahrer, die ich kennengelernt habe, die nicesten Leute waren, die ich jemals kennengelernt habe. Also es ist ganz, ganz lustig, so was für Vorurteile einfach den verschiedenen Motorradgruppen gegenüber sind. Also da habe ich zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie was komisch ist oder so. Kann es eigentlich sein, dass ich gerade die ganze Zeit irgendwie sage? Fällt mir gerade so auf.
Ja, gut. Ist mir irgendwie nicht aufgefallen.
Ha, irgendwie komisch.
Ich weiß irgendwie auch nicht.
also da, klar, man merkt, dass Motorradfahrer noch mal lieber unterstützen, aber es muss kein Motorradfahrer sein, damit der Mensch auch so cool drauf sein kann, sage ich mal.
Also das ist ja jetzt schon wieder hier ein heiliges Wort zum Sonntag, ist der falsche Begriff, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Aber wäre jetzt trotzdem meine Frage, du hast jetzt vorhin erzählt von den Bäuerinnen, die du ansprichst am Feldesrand, oder Damen, die dann dort irgendwie Blumen pflücken oder sonst was. War das also deine, in Anführungszeichen, Hauptzielgruppe, oder bist du auch tatsächlich oft bei anderen Motorradfahrern untergekommen oder hast tatsächlich auch von denen Hilfe in Anspruch nehmen können?
Nee, also es war tatsächlich meine Hauptzielgruppe, weil ich mich persönlich da auch einfach wohlgefühlt habe. Man hat so direkt den ersten Eindruck vom Menschen, man sieht den im Garten, und ich mache mir jetzt bei einer alten Frau da jetzt keine großen Gedanken, dass da mir irgendwas Schlimmes passiert. Während das bei Motorradfahrern doch häufiger so ist, dass ältere Männer, sage ich, das soll jetzt auch kein Vorwurf sein oder so, aber es ist einfach, um mich selbst zu schützen, dass ich vielleicht auch eher ein komisches Gefühl habe, sage ich mal, mit älteren Männern auf einem Motorrad dann einfach irgendwo hinzufahren und da zu pennen. Da fühle ich mich halt auf einem Bauernhof schon sicherer. Wobei ich allerdings sagen muss, ich habe jetzt vor 3 Wochen so ein Bankebiker, heißt das. Das ist so eine Webseite gefunden, und da sind wirklich Motorradfahrer, die einen Schlafplatz zur Verfügung stellen, und du kannst da einfach umsonst essen, du kannst umsonst dein Motorrad teilweise reparieren lassen, und das ist wirklich eine coole Webseite. Und ich war hier in Norwegen total durchgefroren, es hat auf dem Berg geschneit und ich konnte nicht mehr, und habe dann da tatsächlich angerufen und hier eine Motorradfamilie gefunden. Und sowas ist meiner Meinung nach ein bisschen riskanter oder so, weil du die Menschen nicht kennst, aber ey, die Leute, die ich darüber kennengelernt habe, sind auch so unfassbar cool. Also deswegen, aber generell ja eher auf dem Bauernhof oder so. Ja.
Ja, aber das ist ja trotzdem schon mal ein cooler Tipp. Sollten wir auf jeden Fall hier zu der Podcast-Beschreibung mal verlinken, diese Website. Wir haben jetzt auch noch nicht einen Begriff.
Nee, kann ich auch nicht.
Kannst du im Nachgang nochmal schicken, weil ich vergesse den Link jetzt schon direkt wieder, Bunker Biker oder was weiß ich.
Genau, also das ist echt.
Schick es doch nochmal zu, packen wir hier in die Beschreibung rein, weil das klingt ja eigentlich echt ganz nett. Und sei dir gewiss, auch an alle anderen Biker, wer irgendwie mal Richtung Süddeutschland muss, in München habt ihr immer auch eine Matratze frei, wo ihr übernachten könnt.
Genau, und in Darmstadt, ne? Wenn ihr quasi von Norden nach Süden fahrt und noch einen Abstecher in den Frankfurt-Raum macht, Darmstadt gibt's auch. Besuchen, ne?
Ja, gerne.
Einladung steht, klar.
Also dann musst du mir bloß zeigen, wie man es Flens richtig aufmacht.
Ja, kein Problem, das kriegen wir hin.
Da wollte ich ja an der Stelle jetzt noch hinterher schicken. Ich glaube, in der Zwischenzeit kann Acker uns wahrscheinlich auch zeigen, wie man Motorrad fährt. Wie viele Kilometer bist du denn jetzt in Gänze schon gefahren?
Stimmt, die Frage wird jetzt langsam echt mal
Priorität
Nummer 1.
Jetzt wird es aber Zeit. Ich glaube, jetzt sind es 47.000.
Innerhalb von 1,5 Jahren?
Innerhalb von einem Jahr.
Alter Scheiß. Ja. Also ich glaube, jetzt hast du tatsächlich mehr Fahrerfahrung in den letzten 12 Monaten gesammelt, als ich in den letzten 20 Jahren.
Nein. So gut bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber ich fahre. Und ich hatte noch nicht so einen richtig krassen Unfall oder so. Da bin ich sehr stolz drauf.
Ja, ich klopfe hier gerade mal auf Holz. Ich weiß nicht, ob man das hört.
Ja, Dito hier auch, ja. Soll bitte so weitergehen. Jetzt haben
die Fingerkuppen gleich gebrochen. Aber hier auch nächste Frage. Wie viele Kilometer hast du dann so am Tag gemacht?
Wow, sehr, 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 sehr unterschiedlich. Also ich hatte Tage, da habe ich gar keine Kilometer gemacht, weil ich irgendwo untergekommen bin und auch das Reisen so geliebt habe, auch mal einfach nicht auf dem Motorrad zu sitzen, sondern, keine Ahnung, mir die Natur anzugucken oder Leute kennenzulernen und einfach das Leben auch mal so ohne Motorrad zu genießen. Aber dann gab es auch Tage, da habe ich 600 Kilometer gemacht. Ja.
Und das aber wahrscheinlich auch, wenn du halt sagst, du bist in Kroatien unterwegs gewesen oder irgendwie Sardinien oder Süditalien, nicht alles auf perfekt asphaltierten Straßen, nehme ich an, ne? Sondern hier querfeld ein und Schotter und Bauernhof und Herausforderung vom Feinsten.
Genau, also das ist tatsächlich ja so meine Leidenschaft. Ich mag dieses, also ich verstehe, okay, das klingt jetzt hart, wenn ich sage, ich verstehe Leute nicht, die einfach die Supersportler fahren und die Autobahn langballern, aber das ist nicht meins. Also ich liebe mehr dieses Offroad-Fahren und wirklich kleine Wege suchen, weil ich halt auch, so keine Ahnung, so ein Naturmensch klingt jetzt ein bisschen komplett lost, aber ich liebe das halt, schöne Landschaften zu sehen und Kurven zu fahren und ja, was zu erleben. Ich mag das gar nicht, wenn ich meine 200 km/h auf einer Autobahn lang fahre. Also weiß ich nicht, fühle ich nicht so.
Ja. Da bist du jetzt ja...
Okay, verstehe ich jetzt. Nochmal eine grundlegende Frage. Also so langsam ergibt sich ja so ein bisschen ein Bild auch von dir. Ich kann mir zumindest jetzt vorstellen, was du für eine Art Mensch bist und was du so machst und wie du so rumreist. Aber ein Baustein fehlt mir da eben noch ganz eindeutig. Also ich habe schon rausgehört, du hast auf jeden Fall ein Zelt und eine Hängematte. Aber womit hast du deine Reise noch so gestartet? Also gerade auf der Suzuki, wie war die bepackt? Hattest du irgendwie Koffer oder hast du einfach so eine Gepäckrolle gehabt? Was hattest du da drin? Und wie hat sich das gegebenenfalls verändert?
Oh Gott, wenn ich jetzt erzähle, dass ich irgendwie auch da nicht geplant habe, ist das schon wieder sehr unangenehm. Ich habe tatsächlich Stoffkoffer gehabt und die konnte man so unter die Sitzbank schnüren und die habe ich dann einfach vollgestopft mit einem, wo ich dachte, okay, das könnte ich vielleicht brauchen. Und dann habe ich, also das Einzige, was wirklich sinnvoll war, was ich dabei hatte, war ja irgendwie ein Schnitzmesser oder sowas. Das andere war nur, ich habe nur Bullshit dabei gehabt. Also ich bin so planlos los, das kann sich nicht vorstellen. Es war so dumm einfach. Aber ich habe dabei auch gelernt, wie wenig man braucht. Also was ich an Klamotten mit hatte. Ich habe echt so, keine Ahnung, 5 Hosen mitgenommen, 5 T-Shirts, 3 Pullover, während ich jetzt halt eine Hose habe und 2 T-Shirts und ein Pullover. So, das sind halt Sachen, die lernt man dann, die ich aber vorher auch einfach nicht wusste, dass man so wenig braucht. Und das ist ja nur Gepäck, was man mit sich rumschleppt. Und was ich damals zum Beispiel auch nicht hatte, war ein Kocher. Der macht aber extrem Sinn, dass man sich einen Kocher mitnimmt, weil das Gas, ja, klar, man zahlt für das Gas, ich glaube, irgendwie 10 Euro oder so. Aber es ist halt günstigeres Kochen, als wenn man jedes Mal sagt, okay, ich kaufe jetzt einfach im Supermarkt was ein. Jetzt auch für Leute gerade, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, macht es trotzdem Sinn, sich einen Kocher zu holen und auch mal ordentlich was zu kochen und auch für Schichten.
Ja, da würde ich jetzt gerade mal auch dran denken, an den, ich weiß nicht, ob du da Kaffeetrinker bist, aber Kaffee morgens mal selbst machen, das kenne ich nur von meinen Camping-Erfahrungen, war schon immer geil.
Genau. Und
da, ja, also aber, entschuldige, wenn ich dich kurz unterbrechen darf,
ja.
Aber dann nenn noch mal im Umkehrschluss, du hast gesagt, sehr viel Tinnef, viel Nippes irgendwie mit dabei, nenn doch vielleicht mal deine Top 5 bis 10 Sachen, die man auf jeden Fall dabei haben muss, wenn man so durch die Gegend fährt.
Also ich werde auf jeden Fall immer ein Messer dabei haben, eine Brusttasche, in der das Messer ist. dann für mich, ich hatte meine Medikamente immer dabei, aber das brauchen andere Leute jetzt vielleicht nicht so. Dann die wichtigsten Sachen, meine Motorradschuhe, oh mein Gott, die habe ich immer dabei gehabt. Dann Geld, wenn du was hast, deine Papiere. Was ich sehr liebe, ist, wenn man am Motorrad sowas hat, wo man sein Handy ranpacken kann, dass man, keine Ahnung, ja, ein bisschen Orientierung hat. Dann das Handy würde ich immer dabei haben. Und für mich war die Kamera sehr wichtig, weil ich es einfach liebe, auch meine Momente festzuhalten. Und alles andere. Kocher ist zum Beispiel jetzt auch nicht schlecht, ist aber nicht so, dass du ohne Kocher, ich meine, ich habe auch Bauernhöfe gefragt, aber wenn du eher ein schüchternerer Mensch bist oder dich das nicht traust oder nicht möchtest, dann würde ich das schon sehr empfehlen. Genau.
Jetzt. Und dann habe ich natürlich noch das Zelt rausgehört und Schlafsack und Isomatte.
Scheiße, das habe ich ja ganz vergessen. Also das Allerwichtigste, oh mein Gott. Okay, vergesst den ganzen Scheiß vorher. Das Allerwichtigste ist ein Schlafsack. Also scheiß auf Zelt, scheiß auf Hängematte. Wenn du einen schlechten Schlafsack hast, du wirst Du wirst dein Leben so bereuen. Nein, also es ist wirklich das Allerwichtigste, ist, dass man einen guten Schlafsack dabei hat. Also das ist wirklich, es ist gar nicht mal so wichtig, würde ich jetzt sagen, dass man ein Zelt dabei hat. Gerade jetzt auch, als ich in den südlichen Ländern unterwegs war, weil es einfach sehr wenig geregnet hat. Aber wenn du einen Schlafsack hast, der nicht irgendwie wasserabweisend ist oder nicht aus Daune oder so, gerade jetzt auch bei Minusgraden hier in Norwegen auf Bergen, ich werde sterben, hätte ich da keinen guten Schlafsack dabei. Deswegen, ja, das ist mit Abstand das Wichtigste.
Darauf wollte ich jetzt tatsächlich auch noch hinaus, weil du hast ja jetzt ja mit Norwegen die erste Station, wie soll ich sagen, ein bisschen unglücklich gewählt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich vor anderthalb Wochen oder so in den Nachrichten gehört, dass Norwegen, glaube ich, die kältesten Sommer seit Wetteraufzeichnungen mit den heftigsten Schneefällen erlebt hat.
Ja, kann ich bestätigen.
Ja, ich denke mal, da brauchst du wahrscheinlich halt auch, oder gerade unter diesen Bedingungen ist natürlich der Schlafsack Gold wert. Wie machst du es denn grundsätzlich, wenn du jetzt so in abgelegenen Gebieten unterwegs bist? Völlig wurscht, ob es jetzt Norwegen ist oder irgendwo vielleicht irgendwie in Spanien oder so. Du hast jetzt ja relativ überschaubare Dinge aufgezählt, die du mitnimmst. Wie machst du es denn mit der Essensversorgung? Also wenn du jetzt da irgendwo zeltest, du bist ja wahrscheinlich auch teilweise relativ weit weg vom nächsten Supermarkt oder von der nächsten Einkaufsmöglichkeit. Wie bereitest du das vor oder was nimmst du da mit? Wie planst du das?
Also da kommen wir wieder zu dem Planthema. Ich plane eigentlich gar nichts. Ich frage halt auch hier irgendwelche Menschen, ob ich zum Beispiel mal Spaghetti abhaben kann und dann packe ich die in meinen Rucksack und habe dann meinen Kocher dabei. Spaghetti sind hier in Norwegen zum Glück auch nicht ganz so teuer. Da fühle ich mich dann auch nicht ganz so schlecht, wenn ich da mal Leute frage, ob die Spaghetti oder sowas lieber haben. Aber das ist wieder das Salzthema. Die Spaghetti hängen mir echt zum Hals raus. Aber ja, Hauptsache man isst halt irgendwas. Also da bin ich sehr spontan und nehme halt einfach, was ich kriegen kann und hab dann meinen kleinen Tankrucksack, den habe ich immer so als mein Essensvorrat dabei und da packe ich dann alles rein, was ich so schnorren konnte.
Mittlerweile aber hast du ja vorhin gesagt, nicht mehr auf der Suzuki unterwegs, ne?
Genau, jetzt bin ich auf der BMW GS 310
unterwegs. Ach ja, das Thema hatten wir schon, Entschuldigung, da hat das Flens gerade zugeschlagen.
Macht aber nichts. Aber das bringt mich tatsächlich zu dem nächsten Thema, weil du, oder auch zu einem sehr wichtigen, was ja immer schon während deine gesamten Erzählung so ein bisschen mitschwingt, ne? Also du übernachtest halt im Zelt, du fragst auf Bauernhöfen, erzählst, dass dir die Spaghetti aus dem Hals raushängen und so und du halt auch zwischendurch immer gearbeitet hast. Das heißt, du machst die ganze Geschichte ja so, wie es am Anfang auch losging, ohne wirkliche Kohle. Wie gestaltet sich das Reisen, wenn man tatsächlich ohne einen Cent in der Tasche unterwegs ist? Also da kommt wieder so dieser Wohlstandsmichel durch. Ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit Panik.
Ja, hatte ich am Anfang tatsächlich auch. Und es ist halt ein sehr unterschiedliches Reisen. Weil manchmal, klar, wenn ich arbeiten bin, wenn ich jetzt sage, ich bin hier meine 47.000 Kilometer gefahren, dann ist da ja auch Geld hinter. Aber das Geld habe ich dann verdient und habe das dann immer in den Tank gesteckt. Aber es gibt halt auch Tage, an denen hatte ich einfach gar nichts und dann ist es wirklich schwierig. Es gab auch Tage, an denen habe ich dann 2-3 Tage nichts gegessen, weil ich einfach kein Geld hatte und keine Leute gefunden habe, die mir Essen gegeben haben. aber dann ist alles cool, dann findet man den nächsten Tag jemanden und ich hab mich durchgegoogelt, der Mensch kann monatelang ohne Essen, also bin ich da mittlerweile auch entspannt. Und man braucht gar nicht so in Panik verfallen, weil am Ende sind die Menschen so viel besser, als man denkt und also es kommt immer von ganz alleine im Weg, deswegen, klar, es ist schön, einen Plan zu haben, aber meiner Meinung nach oder von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist es manchmal ohne Plan viel besser, weil der Weg liegt eigentlich vor dir, du musst ihn nur gehen oder der wird dir eigentlich so vor die Füße gelegt. Die Zeit dreht sich halt immer weiter, da kommt schon irgendwas.
Also an der Stelle wäre ich jetzt eigentlich geneigt gewesen zu fragen, wie geht's denn für dich weiter? Wenn ich jetzt aber das letzte Schlusswort mit dem Weg, der sich quasi automatisch ergibt, so nehme, gibt es da noch keinen richtigen Plan wahrscheinlich, ne?
Nee, natürlich nicht. Also, nee, tatsächlich gar nicht. Natürlich habe ich auch Ideen, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass ich meinen Kopf nicht einschalte und mir mal denke, oh, auf was hätte ich Lust? So wie mit Sardinien damals war es dann ja auch irgendwo einen Plan, dann nach Sardinien zu fahren. Es ist halt noch Corona und deswegen ist es natürlich auch nicht so, dass ich jetzt einfach sagen kann, ja, ich fahre da hin und bin jeden Tag bei einer anderen Familie. Erstmal bin ich dann ein verdammt schlechtes Vorbild und ich möchte auch nicht jemand sein, der hier Corona durch die ganze Welt trägt. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich in Norwegen, Schweden oder Finnland für ein paar Monate bleibe und mir da Arbeit suche. Dann war ich auch am Überlegen, später nach Russland rein, wenn die Grenzen offen sind, dass ich mir da vielleicht was suche. Sehr spontan alles. Ja.
Okay, also in Anführungsstrichen, aufgeben ist für dich keine Option, egal wie, es soll auf jeden Fall unterwegs weitergehen.
Genau.
Das, ich muss so ein bisschen wieder mal auf die Zeit achten. Wir wollen hier nicht irgendwie immer so ewig überziehen. Ich glaube, das war aber so ein ganz schönes Schlusswort. Ich bin mega angetan von dem, was du alles so erzählt hast. Ich hätte noch 1000 Fragen, ich glaube, Michel auch. Vielleicht sollen wir uns aber überlegen, das einfach nochmal später wieder aufzunehmen. Und Michel, du kannst mir natürlich gerne widersprechen, wenn du sagst, da muss jetzt aber noch unbedingt an dieser Stelle was gefragt werden, weil ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich während deiner Erfahrungen, das hat sich hier auch an der einen oder anderen Stelle schon gezeigt, viel gelernt hast und viel auch deine Reiseplanung oder zumindest so, wie du reist, verändert hast. Vielleicht nehmen wir das einfach nochmal zu einem späteren Zeitpunkt auf und können uns dann ja nochmal mit dir zusammen telefonieren oder zusammen sprechen, wenn du auch nochmal ein Stück wieder weiter bist, den Norden Norwegens verlassen hast und wenn das so für dich okay ist und auch für Michel natürlich.
Ja, unbedingt. Also ich habe jetzt während des Gesprächs schon gedacht, da gibt es einfach noch 1000 Sachen, und die, über die man dich fragen kann, und wahrscheinlich auch noch genauso viele Geschichten, die du im Detail erzählen könntest und die genauso spannend sind wie das, was du jetzt schon erzählt hast. Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dann nehmen wir euch als Zuhörer natürlich mit. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie uns gern wissen. Und wenn ihr eine weitere Folge wollt und eben der dann diese Fragen vielleicht auch aufgearbeitet werden, lasst uns gern ein bisschen Feedback da. Und wir laden die Anker da gern nochmal mit ein, dass sie hier nochmal in einer zweiten Folge oder vielleicht auch in der dritten dann erzählt, wie die Reise für sie weitergeht. Und das bringt mich tatsächlich auch noch zu einer weiteren, zu einer weiteren Aufforderung an euch. Wenn ihr wissen wollt, tatsächlich auf Tagesbasis oder regelmäßig, wie es denn um die Abenteuer des Affe auf Bike gestellt ist. Ich habe es ja bereits erwähnt, Instagram-Kanal Affe auf Bike, auf jeden Fall abonnieren, vorbeischauen, ein Like da lassen. Genau die gleiche Geschichte auf YouTube, da kriegt ihr das Ganze so ein bisschen noch in Farbe und bunt und Film und bewegt und so. Und wir hatten jetzt ja zum Schluss gerade vor allen Dingen diesen Punkt mit der finanziellen Situation. Ihr könnt Anker natürlich auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Ganz einfach über PayPal. Da gibt es tatsächlich auch einen Affe auf Bike, also PayPal.me Affe auf Bike. Da könnt ihr 3,50 Euro für Gummibärchen zum Beispiel hinschicken, wenn ihr das möchtet. Da ist mit Sicherheit Unterstützung in jeglicher Richtung willkommen. Und ansonsten, ja genau, schaut euch einfach an, wie die Geschichte weitergeht. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich würde aber tatsächlich sagen, nachdem wir jetzt hier Anker als wichtigsten, sondern als unser Gast haben, das Schlusswort geht natürlich an Sie.
Moment, aber genau, weil ich habe für das Schlusswort natürlich noch eine Frage. Aber davor nochmal hier so ein bisschen Real Talk. Es ist natürlich auch so ein bisschen in der Hand unserer Zuschauer. Wir, Michel und ich, schauen uns natürlich schon so ein bisschen an, welche Inhalte dann auch nachgefragt werden, welche gerne gehört werden und so weiter. Das heißt, ihr habt es in der Hand, teilt diesen Podcast, wenn ihr es interessant findet, hört es euch an, schreibt uns, dann wissen wir, ob sich der Aufwand lohnt, dass wir das Ganze nochmal machen. Ich bin da eigentlich guter Dinge, aber am Ende hören wir natürlich auf die, die sich das ja auch anhören wollen. Schlusswort, Michel, du hast richtig, du hast recht, aber was ich da auf jeden Fall nochmal in den Raum werfen möchte, ist, wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen, Affe auf Bike oder Affe auf Motorrad. Wo kommt denn dieser Name her? Was möchtest du uns zum Ende sagen? Und dann nehme ich mich hier nämlich schon mal raus.
Die wichtigste Frage zum Schluss. Feuerfrei, Anker.
Let's go, der Hase. Der Name Affe. Jetzt wäre es wieder emotional. Der Name Affe kommt ja mehr oder weniger vom Mobbing damals. Also ich war in der Schule und hatte ganz dolle Segelohren. Naja, dann kam der Affe so zustande, sage ich mal. Und ich habe das Ganze, ja, natürlich hat mich das mitgenommen, aber später habe ich es mit Humor genommen und bin dann so zu dem Namen Affe gekommen, sage ich mal. Ja.
So, nochmal beeindruckend zum Schluss. Oh mein Gott.
Gott, jetzt kam auch noch das Thema Mobbing hier vor. Also, ja. Puh. Ich glaube, wir haben ja auf jeden Fall das Vergnügen, Michel mit einer zukünftigen Buchautorin zu sprechen. Sehr, sehr spannend. Möchtest du sonst noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch ein paar motivierende Sätze an die Leute da draußen schicken? Was liegt dir sonst auf dem Herzen?
Ja, aber es liegt mir auf dem Herzen. Vielleicht, dass wir einfach mal den Kopf ausschalten sollten und einfach das Leben genießen sollten und nicht so, gerade die Deutschen, wir sind so in unserer Arbeitswelt. Manchmal ist es cool, auch einfach mal ein, zwei Tage daraus zu verschwenden und sein Leben zu leben. Ja.
Das war doch ein schönes Schlusswort.
Mega.
Ich glaube, von unserer Seite aus bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du hier heute dabei warst. Vielen Dank für die ganzen Eindrücke, die du hier geschildert hast. Und von meiner Seite aus nur, ich wünsche dir immer weiter eine gute und sichere Fahrt, wo es dich auch hintreibt, und würde mich natürlich freuen, auch zukünftig, ich muss jetzt mal schauen, wie ich das mit diesen Social Media alles so mache, aber dass ich ein bisschen das auch mitverfolge, oder der Michel muss mich hier künftig updaten, oder du gibst uns dann selbst nochmal die Chance, hier einen Abriss von dir zu hören. Also, alles Gute von meiner Seite. Michel sagt bestimmt auch nochmal was. Ich sag schon mal Tschüss und mach mir das nächste Flens auf.
Oh, Willi, danke. Guten Durst. Guten Durst.
Da habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen. Also auch von meiner Seite, ich hoffe, dass deine Reise noch ganz, ganz lange weitergeht. Und ich bin einfach extrem beeindruckt von deiner Einstellung und auch von dem, was du uns und unseren Zuhörern jetzt gegeben hast. Mit so viel positiver Lebensenergie kann es ja eigentlich nicht mehr schiefgehen. Also viel Spaß beim weiteren Reisen. Und danke. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Danke.
Gerne. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal an alle Zuhörer. Habt einen schönen Tag. Macht es gut. Auf bald. Ciao.
Tschö.